Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr stellt auch wirklich Fragen. Da möchte ich ganz ausdrücklich dazu auffordern und ermuntern. Wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe sie zu beantworten. Ich möchte vielleicht am Anfang noch sagen, dass ich froh bin, wenn ihr die Broschüren vollends mitnehmt. Ich kann und will nichts wieder mit zurücknehmen. Auch die Bücher können inzwischen, das sind ja Ansichtsexemplare, mitgenommen werden. Sind auch kostenlos, verschenke ich. Und vielleicht noch der Hinweis für diejenigen, die mehr Informationen suchen. Ich habe auch eine Webseite, daswortderwahrheit.de heißt die. Und da sind also etwa 150 Vorträge als MP3 drauf, alle Texte als PDF, auch die Texte der Bücher. Wer also da Näheres wissen will, vielleicht nachrecherchieren will, der kann sich da gerne auch orientieren und informieren auf dieser Webseite wortderwahrheit.de. Das vielleicht am Anfang, und jetzt bin ich gespannt, was ihr für Fragen habt. Bitte entschuldigt, wenn ich ein Hustenbonbon zwischendrin lutsche, aber ich merke allmählich, dass meine Stimme etwas angegriffen ist. Also die Frage, ich wiederhole sie nochmal für die Aufnahme, war, also wenn ein wiedergeborener Christ sich sozusagen mit diesem Geist eingelassen hat, wie kommt er dann auch wieder heraus? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich habe das ja kurz angedeutet, dass ein Gläubiger zwar nicht besessen sein kann von einem falschen Geist, auch nicht von dem pfingstlerischen, charismatischen Geist, aber dass er sehr wohl unter den Einfluss eines falschen Geistes kommen kann, mit Wirkungen bis hin zu Depressionen, Selbstmordgedanken und ähnlichen Dingen. Also okkulte Belastung, so wie auch von mir aus, wenn er zu einem Spiritisten gegangen wäre oder wenn er Akupunkturheilung in Anspruch genommen hätte. Und wie kommt man da wieder los? Nun, ich denke, der biblische Weg ist deutlich vorgezeichnet durch diese Grundaussage in Kolosser 1,13, wir sind herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn ich also sozusagen dem Satan als gläubiger Christ ein Stück eine Tür geöffnet habe, mich dem Einfluss des Finsteren geöffnet habe, dann muss ich darüber Buße tun. A, das Bekennen vor Gott, und ich muss mich lossagen von diesem falschen Geist, von allen Handauflegungen. Diese zwei Dinge sind wichtig. Erstens und allerwichtigstens die Buße, dass ich einsehe, ich habe gegen Gott gesündigt, wenn ich mich da falschen Quellen und okkulten Kräften geöffnet habe, unter welcher Tarnung auch immer. Und zweitens, dass ich mich entschlossen lossage, deshalb, weil ich habe den Satan willentlich eingeladen, den falschen Geist gewollt, also muss ich ihn auch willentlich wieder zurückweisen, sonst bleibt er. Er hält sich nämlich nicht an fromme Wünsche, sondern er geht nur dann, wenn man ihm ganz entschieden die Tür weist. Ja? Also diese beiden Dinge, Reue und Buße, Bekenntnis der Sünde und dann Lossagung im Namen Jesu Christi, ist wichtig. Keine Lossprechung durch Seelsorger, kein Austreiben, Befreien durch irgendwelche anderen Leute, das ist alles nicht biblisch gesund, sondern ganz einfach, wir haben das zum Beispiel wirklich im Gebet miteinander gemacht, meine Frau und ich, da war gar niemand dabei. Aber das war der Punkt der Befreiung.
Eine Frage. Ich habe Kontakte, da sind sie in einer sehr gemäßigten Pfingstergemeinde. Sie ahnen, dass es nicht mehr so ganz alles richtig ist. Sie versuchen selbstständig schwierig, sehr viel selber geistlich zu leben, aber aus einer Gemeinde weg, dieser Gemeinde weggehen, und es gibt keine Alternative, die Isolierung, wie soll man sich verhalten?
Mhm. Ja, also die Frage war, wenn Gläubige in einer gemäßigten Pfingstgemeinde drin sind und merken, dass es nicht mehr so ganz richtig ist, aber sie haben auch nicht irgendwo die Kraft, da rauszugehen und sich da abzusondern, und es gibt auch sonst keine Alternative, was dann da zu raten ist. Ja, das war die Frage. Nun, es ist natürlich schwierig. Im Grunde muss man ja sagen, jeder hat da auch eine Verantwortung vor Gott und im Grunde auch eine persönliche Führung, wo man ihm jetzt nicht aufzwingen kann, was er zu tun hat. Ich denke, was wir grundsätzlich beachten müssen, auch in einer gemäßigten Gemeinde, steht man unter dem beständigen Einfluss dieses falschen Geistes. Also auch wenn es keine öffentlichen Zungenreden und Weissagungen gibt, wenn dieser Geist sozusagen eher im Hintergrund wirkt, ist er trotzdem wirksam, und es hat einen trübenden Einfluss auf das geistliche Bewusstsein, auf den Wandel, und kann auch dazu führen, dass man wirklich ein Stück mehr und mehr verblendet wird oder in Irrtümer gerät. Also es ist nicht völlig harmlos, wenn man sagt, naja, ich bleib da einfach drin. Ja? Vor allen Dingen auch entsprechend dem Licht, das man hat, muss man eigentlich auch handeln. Also wenn man merkt, da stimmt was nicht, dann müssten die Geschwister schon dahin kommen, sich vom Wort Gottes her da vertieft damit zu beschäftigen und dann auch wirklich die Konsequenzen zu ziehen. Dennoch ist es so, dass oftmals solche Erkenntnisprozesse einfach eine Weile dauern. Man muss für die Geschwister beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Letztlich muss man es selber erkennen. Ja, wir können das niemand aufreden. Ich merke das auch in meiner Webseite. Ja, ich habe jetzt schon öfters erleben dürfen, auch von den Schriften her, dass Menschen wirklich radikal frei wurden von diesem falschen Geist. Aber das geschieht nur dann, wenn sie selber persönlich überführt sind und wenn sie auch überzeugt sind. Ich habe schon jemand gesagt, der gesagt hat, ich will mich da lossagen, aber ich gesagt, jetzt wart erst mal, prüft das Ganze erst noch mal und sei dir ganz sicher, bevor du das tust. Ja, also nicht, dass man die Leute sagt, ja wunderbar, schnell raus und nur schnell, sondern es muss ausreifen, es muss eine geistliche Einsicht da sein. Und wenn die aber da ist, dann wissen die Leute im Grunde auch, ich muss raus. Ja, es geht nicht mehr. Und das muss man abwarten. Ja, da kann man gar nicht beschleunigen. Es gibt auch manche, die bleiben einfach drin. Die sind so halbe-halbe. Die haben nicht die Kraft, sich klar zu trennen. Ich meine, das wird bitter, wenn sie einmal vor dem Richterstuhl des Christus stehen, ja? Weil dann viel, viel Zeit verschwendet ist, Lohn verloren geht und Frucht nicht zur Reife gekommen ist, ja? Aber man muss es dem Herrn abgeben. Wir können also niemand zwingen oder niemand überreden. Wir können die Wahrheit bezeugen und beten, dass Gott bewirkt, dass die Wahrheit am Herzen wirklich auch eindringt und eine Umkehr hervorruft. Und dann gehen die Leute.
Welchen Rat würden Sie also geben dann, wenn er sich zu diesem Schritt dann entscheidet und jetzt noch einmal vorübergehend allein ist, wie er sein geistliches Leben gestalten und vertiefen kann?
Ja, also wenn jemand praktisch dann dem Rat folgt und rausgeht und dann da eine Weile alleine ist, wie er dann, was für einen Rat man da geben kann, das geistliche Leben zu gestalten. Nun gut, wir waren das selber. Ein Dreivierteljahr etwa, nachdem wir aus der Pfingstbewegung raus waren, waren wir zerbrochen und am Boden, und wir hatten eine ganze Zeit einfach keinerlei Gemeinschaft. Und es war ein Stück weit heilsam. Wir haben viel gebetet, Gott hat uns Sünden gezeigt, Fehlhaltungen, die da zugrunde lagen. Man kommt ja nicht ohne Sünde in diese Bewegung rein. Im Regelfall hat man da selber eine Verantwortung, weil das eigene Fleisch, der eigene Wunsch nach religiösem Kitzel, nach irgendwie etwas Besonderem, etwas Schönem, Angenehmem, ja, die nüchternen biblischen Gemeinden, die sind so lieblos, da gefällt's mir nicht, ja, da ist es nichts, da wird bloß immer das Wort gepredigt, dann wird man ermahnt und das will ich nicht, und der charismatische Prediger kann mich so schön ermutigen, ja, das sind lauter so Dinge. Ja, das muss man erstmal vor Gott erkennen, was da dahinter steckt. Und Gott muss den Rost runterputzen, Ja? Und das war für uns eine Zeit des Zerbruchs und die war dringend nötig, weil ich war ein aufgeblasener, hochmütiger, junger Bursche. Das war schon unerträglich, muss ich ehrlich sagen heute. Ja? Ich habe echt gemeint, durch mich wird die Welt jetzt verbessert und ich mit meinem charismatischen Offenbarungserkenntnissen und meiner überlegenen Geisteskraft, ich stehe meilenweit über den Normalchristen, die da so ohne Geistestaufe rumkraxeln. Ja, das war pervers, ja, das musste Gott zerbrechen, sonst hätte ich überhaupt nicht irgendwie im Reich Gottes Frucht bringen können. Also es ist nicht so schlimm, wenn man mal eine Zeit alleine ist und es sollte eine Zeit sein, wo man wirklich den Herrn sucht und der Gebet und Buße und Bibel liest, viel Bibel liest. Ja. Unser lieber Karl Hermann Kaufmann, der auch in der Pfingstbewegung war und auch rausgekommen ist, der ist rausgekommen, weil er Bibel gelesen hat, Kapitel um Kapitel, ich glaube jeden Tag 5, 6 Kapitel und hat einfach das Wort Gottes in sich eingesaugt, bis es seine Wirkung getan hat. Ja? Also solche Zeiten sind gar nicht so schlimm. Natürlich muss man trotzdem auch irgendwann die Gemeinschaft mit Gläubigen auch wieder suchen, sonst wird es auch krankhaft. Ja? Und dann muss ich den Leuten auch immer wieder sagen, Leute, ihr müsst auch mal eine Stunde fahren können, damit ihr in eine gesunde Gemeinde kommt. Ja? Also zu erwarten, dass man vor seiner eigenen Haustür eine gesunde Gemeinde serviert bekommt, das ist heutzutage in der Endzeit nicht realistisch. Wir fahren immer eine halbe Stunde. Ich würde auch eine Stunde fahren für eine gesunde Gemeinde. Ja. Und dann findet man schon was. Man muss auch beten. Zur rechten Zeit zeigt Gott etwas. Ja. Und zu aller Not muss man vielleicht selber jemand sein, der einen Hauskreis anfängt und eine kleine Gemeinde. Ja. Auch das kann Gott so führen. Ja, da war die Frage praktisch, ob es ratsam wäre, Gebetsgemeinschaften zu haben mit zum Beispiel Berufskollegen, die in eine Pfingst- oder charismatische Gemeinde gehen. Ja, eine gute Frage. Also ich persönlich würde sagen, das geht nicht. Und zwar einfach deshalb, weil die Pfingstler und Charismatiker in aller Regel, wenn sie unter diesem Geist sind, dann beten sie in einem fremden Geist. Und nicht nur, wenn sie in Zungen beten, was sie sowieso sehr viel tun nach den Ratschlägen ihrer Leute, sondern auch, wenn sie in normaler Sprache beten. Ich kann das ja vielleicht ein bisschen mal erläutern. Wir sind also praktisch gelehrt worden, das normale Bittgebet zu dem Vater ist eine primitive Form des Gebets, das eigentlich nur für unerleuchtete Gläubige Gültigkeit hat. Ja? Der wahre erleuchtete Gläubige, der gebietet und spricht in Existenz. Ja? Uns wurde gelehrt, im Grund, ihr seid Götter. So hat man das nicht so offen gesagt. Der Kenneth Hagin hat es auch offen gesagt. Ihr habt die Autorität Gottes. Wenn ihr ein Wort sprecht, so geschieht es. Ja? Das ist die Lehre vom positiven Bekenntnis, vom Glaubensgebet, Kenneth Hagin, das Gebet des Glaubens. Und da wird praktisch dann so gebetet, ich setze 1 Million Euro frei für unsere Gemeinde im Namen Jesu Christi. Ja? Also das ist eine Proklamation und die erwarten jetzt, dass die Million jetzt dann kommt. Ja? Also das proklamierte Wirklichkeit wird. Das ist Magie, ja? Zauberei. Der Yonggi Cho hat zum Beispiel erzählt in seiner 4. Dimension, da war eine Frau zu ihm gekommen, die hat gesagt, ich finde keinen Mann. Da hat er gesagt, das ist dein Fehler, du bittest nur um einen Mann, du musst ihn bestellen bei Gott. Und da hat er gesagt, so, jetzt sag mir mal, wie soll der Mann aussehen, wie alt soll er sein, wo soll er herkommen? Und da hat er praktisch eine Bestellliste gemacht und da hat er gesagt, Gott, und jetzt bestellen wir diesen Mann und du gibst ihn. Und er hat dann gesagt, so nach 2, 3 Monaten hatte sie genau den Mann. Ja? Aber ihr Lieben, das ist keine Gebetserhörung, sondern das ist Zauberei. Ja? Das ist Magie, blanke Magie. Und genauso hat er auch sein Gemeindewachstum. Der hat ja die größte Gemeinde der Welt mit 800.000 bis 1 Million Mitglieder. Ja? Hier, das ist ja? Alles, was groß ist in der Endzeit, ist vom Teufel. Ja? Aber wie hat er das gemacht? Der hat visualisiert, der hat praktisch gesagt, ich setze mir zum Ziel bis Ende 2012 100.000 neue Mitglieder. Ja? Und das setze ich jetzt frei. Ja? Und das proklamiere ich jetzt. Der hat nicht gebeten, sondern der hat geboten. Wie ein Gott. Und hat erwartet, jetzt passiert es. In der unsichtbaren Welt passiert es. Und tatsächlich ist es passiert. Ja? Aber das ist Magie. Und deswegen, wenn ein Charismatiker betet, dann sind eigentlich im Regelfall schwärmerische Dinge im Vordergrund. Entweder er betet um schwärmerische Ziele, Herr, lass deinen Geist fallen über St. Pölten. Ja? Oder er betet zum Beispiel, ich binde den Dämon des Ehrgeizes und der Habgier über St. Pölten oder über unseren Betrieb oder was weiß ich was. Und ich setze Frieden frei und was weiß ich. Ja, ich. Darauf kommt ganz viel raus. Und mit so jemandem Gebetsgemeinschaft zu haben, das geht nicht, weil da zwei verschiedene Geister im Spiel sind. Ja? Ich meine, wir sollten immer freundlich und liebevoll mit Charismatikern umgehen. Ja? Ich finde es, ich will sie als Menschen achten und lieben. Und wenn sie gläubig sind, dann will ich sie auch als Brüder achten und lieben. Aber wir müssen in aller Liebe ihnen sagen, Bruder, du bist auf dem falschen Weg, du bist verführt. Ja? Und wir sollten ihnen in Liebe unter Gebet auch vielleicht mal die ein oder andere Schrift oder mal so einen Vortrag oder irgend so einen Impuls mal weitergeben. Ich meine, dann sortiert sich das sowieso, ja. Derjenige, der dabei bleiben will, der wird mit dir nicht mehr viel reden, ja, und schon gar nicht beten wollen. Und der, der offen ist, dem kann vielleicht so etwas eine große Hilfe sein. Ja? Ja.
Welche Methoden gibt es oder welche Methoden findest du, die Charismatiker aus der Pfingstkirche heraus?
Aha. Ja, also welche Methoden es gibt oder ich empfehlen kann, wie man Charismatiker aus dieser Sache rausbringen kann. Nun, das können wir natürlich gar nicht. Da gibt es auch gar keine Methoden. Das, was wir aber wirklich machen müssen, ist, dass wir ernstlich für diese Menschen beten. Ja, und das ist auch das Allerentscheidendste. Wisst ihr, das Problem ist, wenn du diese Geistertaufe angenommen hast, dann bist du unter einer Verblendung. Du kannst erstens die Bibel nicht mehr richtig lesen. Sie wird ein verschlossenes Buch für dich. Ja? Ich weiß noch, wo ich zum Beispiel unter dieser Geistertaufe war. Ich habe mal auf einer Buchmesse gefastet und gebetet und wollte den Epheserbrief studieren, weil ich einfach empfunden habe, da sind ganz wichtige Wahrheiten drin, für mich und für uns Gläubige. Ich habe versucht, den zu lesen. Es war wie ein Blackout. Ich habe nichts fassen können. Ich habe keine einzige Aussage verstanden oder behalten können. Ja, ich habe es dann irgendwann ganz enttäuscht aufgegeben. Ich konnte in der Zeit nicht Bibel studieren. Ich habe schon Bibel gelesen, ja, aber ich konnte es nicht studieren. Ich habe die Zusammenhänge nicht mehr verstanden. Ja? Und deswegen ist es auch so, noch die andere Seite. Der Charismatiker wird im Normalfall mit Angst manipuliert. Ja, die große Angst und die große Keule des Teufels ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja, und uns wurde zum Beispiel gesagt, du darfst niemals das, was ein Gesalbter des Herrn sagt, kritisch hinterfragen oder dem widersprechen oder gar meinen, das sei vom Teufel. Sonst hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und bist verdammt. Ja. Das war eine ganz brutale Manipulation, denn die Bibel sagt ja ganz klar, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Der Heilige Geist lässt sich prüfen, aber der Irrgeist lässt sich nicht prüfen, sondern er droht. Ja, genauso wie der Kenneth Hagin gesagt hat, wenn du meinst, du kannst mich kritisieren, dann wisse, dass der Pastor, der mich vor kurzem kritisiert hat, jetzt erst gestorben ist. Ja? Gott tötet alle die mich kritisieren. Ja, so geht es da manchmal auch zu. Ja? Dass die Leute sogar solche Leute verfluchen öffentlich. Habe ich auch schon mitbekommen. Ja. Aber es ist eine Drohung da. Der charismatische Prophet ist der Gesalbte des Herrn und wer ihn hinterfragt, der versündigt sich an Gott. Und der ist praktisch Kanonenfutter für den Teufel. Ja. Also der hat keinen Schutz mehr bei Gott. So wurde es uns gesagt. Du musst dich unterordnen unter einen Apostel und wenn du das nicht tust, dann macht der Teufel Hackfleisch aus dir. Ja? Und mit diesen Methoden, wir haben miese Predigten gehört, oberflächlichstes Zeug. Einmal ist da ein pfingstlerischer Prediger da, ein Missionar aus Lateinamerika da gewesen, der hat die ganze Zeit bloß immer gebrüllt, Maria, Maria. Und der hat also praktisch die Marienverehrung gepredigt. normale, ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht der? Der ist ja irgendwo verrückt. Aber dann habe ich Buße getan und habe Angst gekriegt, ja, und habe das schön alles wieder aus dem Kopf raus, weil man darf ja den Gesalbten des Herrn nicht antasten, sonst kommt man unter den Teufel. Ja? Also das heißt, da ist eine manipulative Macht, die hindert einen Normalcharismatiker, kritisch zu denken und diese Dinge überhaupt zu hinterfragen. Ja? Und was unser Gebet sein muss, Herr, öffne ihm die Augen. Im Grund 2. Timotheus 2, dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, von dem sie gefangen worden sind für seinen Willen, dass sie Buße und Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Dafür dürfen wir beten. Ja? Und oftmals ist es so, dass diese Leute erstmal in eine Krise kommen müssen, damit ihnen die Augen geöffnet werden. Ja? Bei uns war es eine allgemeine Krise. Oft ist es eine persönliche Krise, zum Beispiel wenn du krank wirst und du wirst nicht geheilt und dann kommen die Leute und sagen, du glaubst falsch. Ja? Dein Großvater hat irgendeine Dämonie begangen und deswegen bist du jetzt krank so. Ja? Und dann plötzlich fangen die Leute an nachzudenken, ja, was ist jetzt eigentlich? Ja? Stimmt das alles so? Und das muss man im Grund erbitten, dass die Menschen erstmal aus ihrer Verblendung aufwachen und anfangen zu sagen, es könnte was nicht stimmen, ich muss mal prüfen. Weil das ist schon das Allerwichtigste. Und dann kann Gott auch Licht schenken. Ne? Aber im Normalfall, wenn ich als Vollcharismatiker so ein Buch gesehen hätte, wie ich selber später geschrieben hätte, ich hätte es mit spitzen Fingern in den Abfalleimer geworfen oder sogar verbrannt, aus Angst davor, dass meine Salbung vielleicht dadurch verloren gehen könnte, wenn ich sowas lese. Verstehst du das? Die sind immunisiert. Ja? Und deswegen, man sollte in Liebe die Wahrheit bezeugen, man sollte ihnen sagen, du, tut mir leid, ich bin der Überzeugung, du bist verführt. Ja? Hör dir das mal an, bete mal drüber, ja? Man gibt was weiter, aber wenn man dann merkt, da kommt bloß Aggression zurück, dann muss man erst mal warten und einfach beten. Hat keinen Sinn. Kann man nicht machen. Aber Gott kann. Ja? Und Gott macht es manchmal wunderbar. Ich kann nur mal eine Geschichte vielleicht erzählen. Da hat praktisch eine Vollcharismatikerin hat mein Buch bestellt und hat geglaubt, es sei ein Buch für die charismatische Bewegung. 670 Seiten. Ja? Die charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Die geht an den Bodensee in Urlaub, alleine, ihr Mann muss noch arbeiten und dann liest sie das Buch und die kriegt einen Schreck und sie merkt, sie ist verführt worden. Sie merkt also, das ist die Wahrheit. Dann ruft sie ihren Mann an und sagt, du, hör mal her, kauf dir unbedingt das Buch und lies es auch mal. Ja? Und dann kamen die wieder zurück und dann kamen die beide raus aus der charismatischen Bewegung durch dieses Buch. Ja? Und das ist ein Wunder der Gnade. Ja? Normalerweise muss da eine vorhergehende Krise sein, dass man irgendwie merkt, es stimmt was nicht. Zum Beispiel, dass der Leiter, den man plötzlich immer verehrt hat, anfängt, ganz seltsame Sachen zu machen und so. Man denkt, ja, das kann ja jetzt auch nicht mehr sein. Ja? So war es bei uns zum Beispiel, dass das so eine Krise ausgelöst hat, wo man hinterfragen begonnen hat. Ne? Also das macht Gott ganz unterschiedlich, aber dafür dürfen wir beten. Ja? Und vor allen Dingen eben, wenn man den Leuten sagt, du bist eh ganz recht, das ist schon recht so, wir wollen gar nicht streiten, dann tut man ihnen das keine Liebe. Ne? Das ist genauso, wenn ich jemanden treffe, der in Ehebruch lebt und sagt, ach Junge, mach nur weiter so, du hattest ein schweres Leben. Das ist auch keine Liebe. Ja? Das ist, damit bestärke ich denjenigen nur in seinem falschen Weg. Ne? Ja?
Ich habe eine Frage zu den Gaben. Ich habe den Eindruck, dass bei Charismatikern, die geistbegabt sind, das so gesehen wird, der ist begabt und der ist es für immer. Und ich habe den Eindruck, in der Bibel ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel beim Propheten Nathan, das war eindeutig ein bestätigter Prophet Gottes. Aber es hat auch eine Situation gegeben, wie der David sagt, er möchte Gott ein Haus bauen. Da sagt der Nathan, ja, geh hin, tu, was du im Herzen hast, Jahwe ist mit dir. Und dann sagt Gott,
ja.
Irrtum.
Ja.
Geh hin und sag ihm was anderes. Und auch bei den Heilungsgaben habe ich den Eindruck, also zum Beispiel der Paulus hat geheilt, hat sogar einen Toten aufgeweckt, aber später hat er einmal geschrieben an Gläubige, betet bitte für den und den Bruder, der ist doch krank. Er hat ihm nicht einfach die Hände aufgelegt und den geheilt. Also die Heilungsgabe ist nicht etwas, was er einfach bekommt und dann kann er frei darüber verfügen, sondern das ist in einer Situation, wirkt Gott einmal so, aber nicht für immer.
Ja. Gut, ja, die Frage vielleicht nochmal fürs Mikrofon. Also die Frage war, dass die Charismatiker oftmals den Eindruck erwecken, dass die Gaben, die sie bekommen hätten, für immer seien, dass aber manche Beispiele jetzt auch aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen bezeugen, dass die Gaben zum Teil nicht ständig ausgeübt werden konnten. Der Prophet Nathan hat sich einmal geirrt, wo er den David ermutigen wollte, den Tempel zu bauen. Und im Neuen Testament sehen wir also bei dem Apostel Paulus, dass er nicht immer seine Heilungsgabe ausüben konnte. Das war so die Frage, ja. Gut, das ist jetzt erstens mal natürlich das Problem, dass die Charismatiker falsche Gaben und nicht die echten biblischen haben und von daher der Vergleich ein bisschen schwierig ist, ja. Auch würde ich sagen, im Alten Testament ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich können wir sagen, zum Beispiel ein Prophet war immer nur dann inspiriert und irrtumslos, wenn er sozusagen eine Weissagung gesprochen hat. Natürlich nicht, wenn er sonst gesprochen hat. Auch der Apostel Paulus und Petrus waren natürlich nicht in allem irrtumslos, sondern nur in dem, was sie geschrieben haben und in ihrem Dienst da niedergelegt haben. Also wir sehen ja zum Beispiel bei Petrus den Irrtum ganz deutlich im Galaterbrief, wo er eben sich von den Heiden zurückzieht und der Apostel Paulus ihn sogar tadeln muss. Ja, da war er natürlich nicht irrtumslos oder inspiriert. Ja, also die Gabe gilt nur dort, wo sie wirklich ausgeübt wird, die echte Gabe. Ja. Und Nathan hat ganz bestimmt nicht vom Herrn her geweissagt, sondern es war ein menschlicher Ratschlag, da, als er dem David gesagt hat, mach nur, was in deinem Herzen ist. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man sagen muss, ich denke schon, wenn jemand zum Beispiel die Gabe eines Lehrers hat oder die Gabe eines Propheten oder Apostels im Alten Testament oder in der apostolischen Zeit, dann war die schon permanent. Eine andere Frage ist, dass sicher auch die Wunderwirkungen nicht willentlich vom Menschen hervorgerufen werden konnten. Ja? Also jemand, der die Gabe hatte, Wunderkräfte zu wirken, konnte das sicher nicht auf Bestellung und nach eigenem Wunsch, sondern dann, wenn Gott ihn so geführt hat und wenn Gott es so gewollt hat. Ja? Also diese Gabe war sicher in vielen Fällen nicht im Belieben des Gabenträgers. Also man konnte schon Sprachen reden oder auch damit aufhören, wenn man wollte. Aber zum Beispiel der Prophet, der musste warten, bis er eine Offenbarung bekommt. 1. Korinther 14. Der konnte nicht einfach prophezeien von sich aus. Ja? Und genauso, denke ich, war das sicher bei den Wunderheilungen. Wenn eben Gott durch den Gabenträger eine Wunderheilung wirken wollte, dann hat er das auch machen können, der Gabenträger. Und wenn nicht, dann konnte er auch nicht heilen. Ja? Das ist ganz sicher richtig. Aber wie gesagt, die Charismatiker, die sehen das ja sowieso noch etwas anders. Das Problem ist aber dort eben, dass sie eben insgesamt ein falsches Gabenverständnis haben und falsche Gaben. Zum Beispiel ist es falsch, wenn die Charismatiker lehren, jeder kann lernen, ein Prophet zu sein. Die haben ja Prophetenschulen, ja, wo man angeblich lernen kann, von verschiedenen Ebenen der Prophetie immer höher zu steigen, bis praktisch zu überregional gewichtiger Offenbarungsprophetie. Sowas ist von der Bibel her überhaupt nicht nachzuvollziehen, jedenfalls nicht vom Neuen Testament. Ja? Ja?
Sagen Sie über Exorzismus.
Exorzismus. Also, was ich sage über Exorzismus oder Dämonenaustreibung. Ja? Ja, wir haben das Thema auch schon angeschnitten. Also aus meiner Sicht ist die Dämonenaustreibung im Neuen Testament ein apostolisches Wunderzeichen, eines dieser Zeichen, die Gott Christus und den Aposteln gab, um diese neue Botschaft des Messias zu bekräftigen. Letztlich ist es eine Erfüllung auch der Verheißungen, die Gott gegeben hat in Jesaja in Bezug auf den Messias, dass nämlich die Gebundenen frei werden sollen. Ja? Dass der Starke sozusagen beraubt wird, derer, die er gefangen genommen hat. Und diese messianische Verheißung wurde zeichenhaft erfüllt durch die Dämonenaustreibung auch der Apostel. Dabei hat Gott etwas zugelassen, was sonst nicht normal ist, nämlich dass diese Dämonen sich äußern durften, laut und deutlich, und dass diese Dämonenaustreibung, diese Befreiung sozusagen in der Form eines Exorzismus praktiziert wurde. Exorzismus ist grundsätzlich Sünde, ist grundsätzlich durch 5. Mose 18 eigentlich verboten. Ja? Wir dürfen nicht die bösen Geister ansprechen und sie ihnen befehlen, auszutreiben. Exorzismus ist ja auch eine heidnische Praxis. Ja? Das muss man auch mal sagen. Die Schamanisten, die Zauberer, die Medizinmänner, die waren alle Exorzisten. Ja? Und in dieser Weise ist Exorzismus im Normalfall ein unerlaubter Übergriff in die Geisterwelt. Der Auftrag an die Apostel war die Ausnahme. Ja? Und deswegen zeigt auch der Herr Jesus bei den falschen Propheten in Matthäus 7, eines dieser Dinge, was sie gemacht haben, war, dass sie Dämonen ausgetrieben haben. Ja? Und diese Dämonenaustreibungen sind heute völlig falsch und unsinnig. A, aus Ungläubigen können wir keine Dämonen austreiben, weil sie sind ja immer noch unter dem Machtbereich des Teufels. Ja? Der Schlüssel ist Kolosser 1,13. Ja? Da gibt es zwei Fronten. Das eine ist der Machtbereich des Teufels. Bevor ich mich bekehrt habe und zu Christus gekommen bin, bin ich dort. Das heißt, der Teufel hat legitim Macht über mich, weil ich ein Sünder bin. Und da kann ich doch keine Dämonen austreiben. Was soll das? Ja? Denn sie haben ja ein Anrecht auf diesen Sünder, solange er in seinen Sünden bleibt. Aus einem Gläubigen kann ich keine Dämonen austreiben, weil dort keine drin sind. Ja? Und wenn ich das aber trotzdem tue, dann passiert etwas Teuflisches. Da ist ein Kind Gottes, der hat zum Beispiel vielleicht Anfechtungen oder ist krank und jetzt sagt man dem, du hast einen Dämon. Und er sagt, oh, ich habe einen Dämon. Ich habe einen Dämon in mir. Und jetzt muss ich einen vollmächtigen Seelsorger suchen, der mich da frei betet. Dadurch begeht er Aberglauben, seine Sünde. Dadurch lädt er den Teufel erst richtig ein, in seinem Leben zu wirken. Und dann kriegt er plötzlich Symptome, die er vorher gar nicht hatte. Ja. Und dann fängt der Exorzist an, den Dämon auszutreiben und damit macht er alles nur noch schlimmer. Ja. Er spricht diese Geister an, er befiehlt ihnen rauszugehen. Im Normalfall geht dann irgend so ein Geist mit viel Theaterdonner raus und zwei andere kommen rein. Ja. Und es wird immer schlimmer. Das ist nämlich das Interessante, dass dieser Befreiungsdienst nie aufhört. Sondern dass, wenn das einmal anfängt, dann kommt hier eine Belastung und dort ein Symptom. Und wenn das weg ist, kommt das nächste Symptom. Und letztlich wird derjenige immer mehr zerrüttet und kommt immer tiefer in die Probleme rein. Weil einfach unbiblisch gehandelt wird. Ja? Wenn ein Gläubiger Symptome dämonischer Belastung hat, dann kommt es daher, dass er dem Teufel an irgendeinem Punkt Raum gegeben hat. Dann muss er darüber Buße tun und dann ist die Sache in Ordnung und er ist wieder geschützt. Ja? Aber keine Austreibung. Ja? Und bei den Ungläubigen nutzt es nichts, weil wir keine Rechtsgrundlage dafür haben. Das ist also, von daher ist es auf jeden Fall unbiblisch und falsch. Ja? Auch eine gute Frage, jawohl. Was ist biblisches Handauflegen in der jetzigen Zeit? Ja, wir haben ja vorher gewarnt, dass also, wenn man sich bei einem Charismatiker und Pfingster die Hände auflegen lässt, dass das zu einer okkulten Belastung führt, in aller Regel. Weil da fließt eine Kraft, das ist ein okkulter Kontaktpunkt, die Handauflegung. Ja. Das Symbol der Handauflegung, denke ich, bedeutet biblisch gesehen Identifikation, eins machen. Wir sehen in der Bibel neutestamentlich zwei Punkte, wo Handauflegung geistlich gerechtfertigt ist und biblisch belegt ist. Das eine ist die Aussendung von Missionaren in Apostelgeschichte 13, ja, wo also der Apostel Paulus und der Barnabas unter Handauflegung von den verantwortlichen Brüdern der Gemeinde in Antiochia ausgesandt werden. Und der andere Beleg ist in 1. Timotheus 5, wo davon die Rede ist, dass der Timotheus praktisch beim Einsetzen der Ältesten die Hände aufgelegt hat. Und ich denke, mit Vorbehalt können diese beiden Punkte auch heute noch als biblisch legitim anerkannt werden. Der Vorbehalt deshalb, weil mir nicht ganz klar ist, wer bei der Einsetzung von Ältesten, wenn man das denn machen will, die Hände auflegen soll. Wer also an der Stelle des Apostels stehen soll. Ja? Aber ansonsten wäre das legitim und genauso natürlich auch bei der Aussendung von Missionaren. Was eben nicht legitim ist, ist die Handauflegung zur Heilung, denn das ist Teil dieses Wunderzeichens, das nur den Aposteln geboten wurde. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben in der Gemeinde die biblische Ordnung von Jakobus 5. Also Krankenheilung in der Gemeinde folgt nicht durch Wunderheiler, sondern nach Jakobus 5 zwei Linien. A, wenn jemand Sünde getan hat, soll er die Ältesten rufen, soll bekennen und die Ältesten sollen über ihm beten. Habt ihr da mal gelesen, dass da die Hände aufgelegt werden sollen von den Ältesten? Ja, erstaunlicherweise haben viele schon gesagt, da steht doch, dass die Ältesten die Hände auflegen sollen. Das steht da aber nicht. Es steht nur, sie sollen über ihm beten. Ja? Und das andere, betet einander und bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, die Fürbitte untereinander, das ist der Weg. Und so kann Gott heilen, auch heute noch wunderbar heilen. Wir haben selber Dinge erlebt in der Richtung. Ja, das glaube ich ganz fest. Aber das ist nicht die charismatische Wundergabe, ja, sondern das ist der ganz normale Weg für eine biblische Gemeinde, wie gehandelt wird. Ja. Und dieser Weg ist offen und der andere Weg, das ist biblisch nicht in Ordnung. Ja. Und da spielt die Handauflegung keine Rolle bei der Heilung, sondern da geht es ums Gebet. Ja. Und die ganzen anderen Dinge, wo die Charismatiker und Pfingstler Handauflegung in der Seelsorge betreiben, bei allen möglichen Segnungen, das ist unbiblisch und das würde ich niemals tun und auch nicht an mir tun lassen vor allen Dingen. Wüsste ich auch nicht, dass das biblisch belegt ist, ich würde es nicht machen. Ja? Ja, also da fragt jemand, dass ihre Freundin bei den Adventisten ist und dass die den Sabbat eben halten, aber sonst weiß die Schwester nichts über die Adventisten und was ich dazu sagen soll. Ja gut, ich habe mich jetzt auch nicht in der Tiefe mit dem Adventismus beschäftigt. Es gibt Gott sei Dank auch noch ein paar Dinge, wo ich mich nicht jetzt so unbedingt reinarbeiten will. Es ist eh schon viel Unerfreuliches, aber ein bisschen weiß ich natürlich auch darüber schon Bescheid. Ich meine, die Adventisten sind eine typische Irrlehre, eine typische falschprophetische Sekte. Interessanterweise entstanden auf der einen Seite durch den Versuch, die Wiederkunft Christi zu berechnen, und auf der anderen Seite spielen da eben die falschen Visionen und angeblichen göttlichen Offenbarungen einer gewissen Dame Ellen G. White eine Schlüsselrolle, ja, die behauptet, sie sei eine gottgesandte Prophetin. Und letztlich sind die ganzen Irrlehren der Adventisten auf diesen Offenbarungen aufgebaut. Sie hat praktisch angeblich geoffenbart bekommen, dass das Halten des Sabbatgebotes das Zentrale sei und dass praktisch alle, die den Sabbat nicht halten, die Hure Babylon sind und ewig verdammt sind. Ja? Deswegen also die Adventisten, wenn sie ernst nehmen, was ihre falsche Prophetin sagt, müssen sie glauben, dass wir alle in die Hölle fahren und nur diejenigen, die den Sabbat halten, werden gerettet. Ja? Und das ist auch wieder eine klassische satanische Irrlehre, die arbeitet mit der Vermischung von Heilszeiten. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, der Sabbat ist ein Schatten. Ja? Ein Schatten, Kolosserbrief, auf Christus hin. Die Sabbatruhe bildet vor die Ruhe, die wir in Christus von den eigenen Werken haben. Wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann weiß ich, ich muss mir das Heil nicht mit eigenen Werken verdienen. Ja, das ist ja der Katholizismus, der das anders lehrt. Ja, sondern ich bin zur Ruhe gekommen in Christus. Und deswegen ist der Sabbat für uns nicht gültig, weil der Sabbat ein Schatten ist und wir haben die Erfüllung. Ja, wir haben die tatsächliche Ruhe und es wäre für uns Sünde, wenn wir zurückkehren zu der äußeren Ruhe, nachdem wir die wesenhafte Ruhe gefunden haben. Deswegen halten die Gläubigen in Christus nicht den Sabbat und sind dazu nicht verpflichtet, weil der alte Bund hatte den Schatten und wir haben das Wesen. Ja? Und von daher gesehen, diese Vermischung von Gesetz und Evangelium ist ein typisches falsches Evangelium. Ich fürchte, dass in der Regel die Adventisten nicht errettet sind. Sie sind keine Gläubigen. Ja, sie sind, hängen einer Irrlehre an. Das wird zwar heute alles verwischt. Die Evangelische Allianz hat die Adventisten aufgenommen und als Evangelikale weißgewaschen. Übrigens sind sie gerade dabei, die Mormonen auch aufzunehmen und auch als Evangelikale weißzuwaschen. Und ich bin mal gespannt, wo das aufhört. Ja, zum Schluss sind die Satanisten auch noch mit in der Evangelischen Allianz. Wenn sie, ja, das ist also ein Trauerspiel sondersgleichen, dass alle Grenzen da aufgelöst werden. Ja, die Pfingstler hat man ja schon längst reingewaschen und in die Allianz aufgenommen. Aber das ist Tatsache, dass die eine Irrlehre sind und dass man auch also davon ausgehen muss, dass die nicht das Heil haben. Ja, ich bin schon eingeladen worden von Adventisten und sollte da Vorträge über charismatischen Lobpreis halten. Ja, und ich habe gesagt, Leute, wenn ich zu euch kommen würde, dann würde ich zuallererst auch mal sagen müssen, dass Ellen White eine falsche Prophetin ist und dass sie eigentlich was ganz Ähnliches sind wie die Pfingstbewegung. Da haben sie sich bedankt und haben darauf verzichtet, auf meine Vorträge. Ja, aber das ist so. Ja, das ist Verführung. Und da muss man auch in Liebe bezeugen, schau, lies mal in der Bibel, lies mal das wahre Evangelium. Es gibt ja auch Broschüren über Adventismus, wo man ein bisschen sich informieren kann. Aber man muss da auch eine gewisse Distanz halten. Ja? Dahinter stecken auch falsche Geister. Ja. Mhm. Ja, das Thema ist auch wichtig, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wir haben das ja schon erwähnt. Wenn wir das uns anschauen, dann sehen wir vom Zusammenhang her die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergebbar ist, die wurde begangen von den ungläubigen Pharisäern, ja, die den Herrn selber gesehen haben, die den Geist Gottes in einer beispiellosen Weise in Vollkommenheit haben wirken sehen durch den Herrn Jesus, den Messias, und die angesichts dieses Wirkens gesagt haben, das kommt vom Teufel, ja. Das war diese Sünde, die ihnen nicht vergeben werden wird und wurde. Und es ist ganz klar, ein wahrer Gläubiger, der den Heiligen Geist hat und der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, kann die Sünde gegen den Heiligen Geist überhaupt nicht begehen. Ja? Wie auch immer man das sieht, ob vielleicht Ungläubige sie begehen können, aber ein wahrer Gläubiger kann sie nicht begehen. Und deswegen ist es eine der beliebtesten Fallstricke des Teufels, einem Menschen zu sagen, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, dir kann nicht mehr vergeben werden, jetzt kannst du dich gleich erschießen oder vor das nächste Auto werfen. Ja? Und das ist der Teufel, das ist eine Lüge des Teufels. Ja? Kinder Gottes können nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen.
Gibt es im Fernsehen eine Sendung Bibelgefahr?
Aha, im Fernsehen die Sendung Bibel TV, jawohl, sehr interessant. Ja, also ich würde sagen, das ist ein ziemlich unvereinbarer Gegensatz, Bibel und TV. Ja. Ich will ja da nicht zu viel sagen. Ich persönlich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass ein wahrer Gläubiger dieses flimmernde, sprechende Bild weglassen soll aus seinem ganzen Haus. Und wir haben nie einen besessen und werden Gott sei Dank hoffentlich nie einen haben. Ich behaupte nicht, dass der Fernseher schon das sprechende Bild aus Offenbarung 13 ist, aber ich glaube, dass er eine Vorstufe dazu bildet, ähnlich wie auch das Internet. Und wir müssen einfach da aufpassen. Ja, die Bibel zeigt ganz klar zwei Linien. Der Satan verführt über das Bild und Gott redet durch sein Wort, nicht durch das Bild. Ja, und das ist genauso, wenn die dann anfangen, in den modernen Predigten Bildmeditationen hinzumachen, ja, dann kannst du schon sagen, hoppla, hier ist der falsche Geist eingedrungen. Ja. Da stimmt was nicht. Also da müssen wir aufpassen, dass wir sehen, das Wort Gottes ist der Träger der göttlichen Offenbarung und der Wahrheit. Und diese Fernsehen ist im Grund Verführung, und zwar wesenhaft. Ja, das ist eine Illusionswelt, das sind Bilder, die letztlich immer manipuliert sind. Ja, ich meine, man kriegt ja dann immer wieder sowas mit, dass eben letztlich der Ausschnitt aus der Wirklichkeit ist die bessere Lüge, als gar nichts zu berichten. Ja, man kann eine Demonstration filmen, Polizei und Demonstranten, und man kann das so machen, dass man die Polizisten als die Bösen dabei rausbringt oder die Demonstranten. Ja, dasselbe Filmmaterial von 2 Stunden wird einmal so geschnitten und einmal so, und es kommt genau das Gegenteil dabei raus. Ja, also du kannst, das ist die perfekte Manipulation der Menschen. Es bewirkt auch im Gehirn letztlich Überreizung und Manipulation, da gibt es ja auch Untersuchungen von weltlichen Psychologen und Ärzten darüber. Ich würde sagen, verzichte dankend. Es ist ein Segen für das Familienleben, für das geistliche Leben, für die Andacht. Und Bibel-TV ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel auch für Verführung. Ja? Bibel-TV gehört mehrheitlich der katholischen Kirche, was viele nicht wissen. Bibel-TV bringt im Prinzip lauter Verführer, ja? Lauter Leute, die keine klare Botschaft mehr haben. Das ist ja auch klar, eine klare evangelische Botschaft würde in katholisch mit einem Sender, der von Katholiken betrieben wird, auch nicht geduldet. Sondern es gibt Wischiwaschi-Botschaften. Ja? Und genauso die anderen Fernsehprediger, ob es jetzt da der Wegert ist aus Hamburg oder ob es dann der Schuller ist und Joyce Meyer ist ja auch so ein ganz heißer Kandidatin. Das ist einfach, da lädt man sich selber genau die Leute aus 2. Timotheus 4 auf, die Legenden erzählen. Das, was den Leuten in den Ohren juckt. Dann sollte man lieber in eine biblische Gemeinde gehen und dort das Wort Gottes hören, wie es vielleicht etwas trockener, aber dafür wahrhaftiger verkündigt wird. Ja. Also ich würde sagen, lasst es freudig bleiben. Nicht gesetzlich, sondern einfach aus Liebe zum Herrn und auch aus Verantwortung für die eigene Christusnachfolge. Ja, wir sind verantwortlich dafür, mit was wir uns vergiften. Ja. Wenn wir uns die ganze Zeit irgendwelche zuckersüßen Stückchen reinziehen und keine vernünftige Schwarzbrot essen, dann sind wir auch verantwortlich, wenn wir nachher krank werden. Ja. Und so ist es mit der geistlichen Nahrung auch. Der Evangeliumsrundfunk hatte eine schöne Vergangenheit, irgendwann mal in den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre vielleicht. Und der Evangeliumsrundfunk, ohne dass ich jetzt so ganz aus total eigener Anschauung urteile, aber nach dem, was ich von vielen gehört habe und mitbekommen habe, geht immer mehr in Richtung Verflachung und Weltförmigkeit. Ja? Die Botschaften werden flacher, Rock- und Popmusik, alle möglichen Leute dürfen dort reden, auch Charismatiker, ja, wo man gedacht hätte, also früher hätte es das nicht gegeben. Und ich fürchte, dass die wahre Botschaft des Evangeliums dort immer seltener zu hören ist. Ja. Ich kann nicht sagen, dass sie gar nicht mehr zu hören ist. Ich weiß auch nicht das allerletzte, aber ich habe von manchen gehört, die das jetzt über Jahre und Jahrzehnte hören, dass sie entsetzt sind über dem, was da immer mehr einreißt. Ja. Das kann ich nur weitergeben. Ich will nicht zu viel sagen, aber wir müssen heute die Dinge prüfen. Ja? Ich lese zum Beispiel IDEA und ich bin auch entsetzt, was da zum Teil drin kommt. Ja? Wie da unwidersprochen liberale Kirchenfürsten sagen können, diese These vom Sühnopfer Jesu Christi und dem Blut Jesu Christi ist doch längst veraltet. Das kann man auch ganz anders sehen. Da gibt es keinen distanzierenden Kommentar mehr von der Evangelischen Allianz, sondern das wird ganz normal stehen gelassen. Ja? Wenn der Papst sagt, ich rufe im Gebet die Heiligen an, ja, das wird auch stehen gelassen, wird einfach unkommentiert so hingestellt. Ist auch eine legitime Meinung. Ja? Also da geschieht ein schleichender Niedergang im Evangelikalismus, der ist aus meiner Sicht sehr, sehr traurig. Und da müssen wir wachsam sein, weil da eben einfach auch verführerische Dinge schon reinkommen. Da sind auch schon Leute von der Emerging Church im Evangeliumsrundfunk interviewt worden, ja, die also ein ganz anderes Evangelium vertreten. Ja.